läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen.
Schönen guten Abend auch von mir.
Vor gut einer Stunde erreicht uns diese Nachricht. Es hat Schüsse in der Nähe des Weißen Hauses gegeben. Es sei auf zwei Soldaten der US-Nationalgarde geschossen worden, heißt es. Die kamen zunächst ins Krankenhaus, sind aber inzwischen an ihren Verletzungen gestorben. US-Präsident Donald Trump war nicht im Weißen Haus, teilte eine Sprecherin mit, sondern er hält sich wegen des Feiertags Thanksgiving in Florida auf. Martin Ganselmeier in New York. Martin, was weißt du über die Tat?
Wir wissen noch nicht sehr viel. Was wir wissen ist, dass es zu einer Schießerei kam, etwa 10 Minuten vom Weißen Haus entfernt, am Farragut Square. Das ist ein sehr belebter Markt mit einer Metrostation. Zwei Nationalgardisten aus West Virginia wurden getroffen, einer davon im Kopf. Mittlerweile wissen wir, dass beide gestorben sind. Auch der Täter wurde verletzt bei dieser Schießerei. Wir wissen noch nicht, aus welchem Grund die Schießerei begann. Ob beispielsweise die Nationalgardisten gezielt angegriffen wurden vom Täter. US-Präsident Trump hat sich bereits geäußert, allerdings vor der Nachricht, dass beide Täter verstorben sind. US-Präsident Trump sagte, der Täter werde auf jeden Fall einen teuren Preis für seine Tat zahlen. Man muss allerdings auch wissen, dass seit August mehr als 2000 Nationalgardisten in Washington stationiert sind, dass das sehr umstritten war und dass vor einer Woche eine Bundesrichterin entschieden hat, dass die Trump-Regierung nicht einfach immer weiter diese Nationalgardisten in der Stadt belassen kann. Das heißt, das war ein strittiges Thema. Ob das ein mögliches Motiv ist, darüber kann man jetzt nur spekulieren.
Herzlichen Dank, Martin Ganselmeier, für diese Information. Danke nach New York. Wir halten Sie weiter auf dem Laufenden, auch in dieser Sendung, wenn es was Neues gibt, aber natürlich auch bei Tagesschau 24 und bei tagesschau.de. Wenn aus dem einst Ungeduldigen jemand wird, der um Geduld bitten muss, wenn aus dem Antreiber ein Getriebener wird, dann ist das ein Rollenwechsel, der Kanzler Friedrich Merz überaus schmerzen dürfte. Merz in der Defensive. Das ist wohl seine neue Rolle, auch heute in der Generaldebatte im Bundestag. Die Erwartungen an das Reformtempo seien zu hoch, betonte der Kanzler nach 7 Monaten im Amt. Und es lässt manchen die Frage nicht los, wer denn die Erwartung geweckt hat. Ob es nicht Merz selbst war, als er von spürbaren Veränderungen schon im Sommer sprach, vom Herbst der Reformen. Jetzt ist fast Winter und es wird kühler, auch um den Regierungschef. Torben Lehning.
Bundeskanzler Merz steuert durch schwieriges Fahrwasser zwischen Druck aus den USA in der Ukraine-Frage, Druck aus der deutschen Wirtschaft, die auf weitere Sozialreformen pocht, und Druck aus der eigenen Fraktion, die beim Thema Rente mit Mehrheitsentzug droht. Für Oppositionsführerin Weidel ist klar, die Bundesrepublik ist bereits dem Untergang geweiht.
Diese Koalition im Endstadium erinnert immer stärker an die Brücke der Titanic. Deutschland hat Schlagseite, die Schotten laufen voll. Aber sie lassen die Bordkapelle immer die gleichen Beruhigungsmelodien spielen.
Merz will sich nicht treiben lassen, versucht Ruhe auszustrahlen und verweist auf eigene Erfolge, von Unternehmenssteuersenkungen bis zu milliardenschweren Investitionen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur. Doch auch am Streitthema Rente kommt Merz nicht vorbei. Der Kanzler wirft einen Köder für Zweifler in den eigenen Reihen aus. Nach dem ersten Rentenpaket wolle seine Regierung bald ein weiteres auf den Weg bringen.
Das ist der feste Wille dieser Koalition. Das ist auch mein fester Wille, dies zu erreichen, die bestmögliche Entscheidung zu treffen in dieser Sache. Die werden wir nicht übers Knie brechen, aber wir werden sie in einem fairen Ausgleich zwischen den Generationen so möglich machen, dass ein möglichst großer Teil unserer Gesellschaft generationenübergreifend dem zustimmen kann.
Doch immer mehr Abgeordnete der Unionsfraktion stellen sich gegen den Rentenkompromiss mit der SPD und dem damit einhergehenden höheren Rentenniveau über 2031 hinaus. Die Kritiker verweisen auf zu hohe Kosten für jüngere Generationen. Grüne und Linke fordern die Unionsführung dazu auf, ihre Abgeordneten zu disziplinieren.
Ich gucke Sie an, Herr Spahn, das kann ich Ihnen jetzt leider auch nicht ersparen. Ich erwarte von Ihnen, zumindest in diesem Bezug, dass Sie ein loyaler Fraktionsvorsitzender sind, dass Sie das, was Sie mit Ihrem Koalitionspartner besprochen haben im Rentenpaket, sich auch nicht von der eigenen Fraktion abbringen lassen.
Sie kündigen Dinge an, die Sie am übernächsten Tag wieder einsammeln. Sie sind als Fraktion komplett unberechenbar. Und das als größte Regierungsfraktion, die den Kanzler stellt. Da geht null Stabilität von Ihnen aus.
Die Sozialdemokraten bleiben hart und erteilen den Forderungen aus Teilen der Union eine Absage.
Und man muss immer wieder sagen, dass die Durchschnittsrente, jede, wie man sieht, in Deutschland bei 1.300 Euro liegt. Und für diese Menschen, und das sind nicht wenige, sondern ganz, ganz viele, die keine Alternativen an Vorsorge haben, sind die Debatten um ein paar hundert Euro mehr oder weniger sehr entscheidend.
Morgen wollen Union und SPD ihre Rentendebatte ins Kanzleramt verlegen. Dort tagt am Abend der Koalitionsausschuss.
Heftige Diskussionen nicht nur heute im Bundestag, sondern auch über das, was der Verband der Familienunternehmen, ein Lobbyverband mit nach eigenen Angaben etwa 6.500 Mitgliedern, angekündigt hat. Man habe gemeinsam entschieden, die Brandmauer zur AfD im Sinne eines totalen Kontaktverbots aufzuheben. Eine Mitteilung, die jetzt herbe Kritik nach sich zieht, von außen, aber auch aus dem Verband selbst. So kündigten einige große Unternehmen wie Rossmann ihre Mitgliedschaft. Über Sinn und Unsinn der sogenannten Brandmauer im Alltag von Unternehmen, David Zajons.
Ein AfD-Freund sei er nun wirklich nicht. David Zülow führt in Neuss ein Elektrotechnikunternehmen, ist aktives CDU-Mitglied. Dennoch, mit der AfD zu sprechen, hält er für richtig, so wie es sein Verband der Familienunternehmer inzwischen tut.
Die Zeit des Marginalisierens, des Wegignorierens, des Glaubens, dass diese Partei sich in irgendeiner Form von selbst wieder auflöst, wie sie dahergekommen ist, daran glauben wir eben nicht mehr. Und insofern muss man sich dem Ganzen auch stellen.
Sich der AfD im Gespräch stellen. Dieser neue Kurs stößt auf Kritik innerhalb der Wirtschaft. Die Drogeriekette Rossmann hat aus Protest ihren Rückzug aus dem Verband der Familienunternehmer erklärt. Ebenso das Unternehmen Vorwerk, ein Hersteller von Haushaltsgeräten. Der Kurswechsel des Verbands sei ein fatales Signal, so Wirtschaftsforscher Marcel Fratscher.
Das Gesprächsangebot an die AfD ist letztlich auch mit ein Stück weit Legitimierung der Position der AfD, weil man sagt, ja, wir hören uns mal an, was die zu sagen haben. Auch aus wirtschaftlicher Perspektive kann es nicht im Interesse der Unternehmen und der Verbände sein, sich mit der AfD zu arrangieren, denn die AfD steht für eine extrem wirtschaftsfeindliche Politik.
Als Beispiel nennt er unter anderem den Austritt aus dem Euro, den die AfD fordert. Sie sieht die Bundesregierung in der Verantwortung. Veronika Grimm, Mitglied im Rat der sogenannten Wirtschaftsweisen. Wegen der schlechten Wirtschaftslage herrscht in den Unternehmen teils Panik.
Es gibt viel, viel Unruhe in den Unternehmerverbänden. Das merkt man schon seit langer Zeit. Insofern hat man das eigentlich schon fast kommen sehen, dass man da Gesprächskanäle öffnet. Das muss man nicht gut finden, aber das kann die Politik nur verhindern, indem sie tatsächlich die Hausaufgaben erledigt.
Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder sieht Konflikte innerhalb der Wirtschaft. Größere Verbände wie der BDI hielten am bisherigen Kurs gegenüber der AfD fest, anders als die Familienunternehmer.
Das ist ja ein kleiner Verband am Rande, aber der hat eine Signalwirkung, weil in diesem Verband namhafte große Unternehmen sind. Insofern ist das schon ein Beitrag zum Stimmungsumschwung, ordnet sich ein in den Prozess der Normalisierung der AfD. Da hat die AfD einen großen Erfolg errungen.
Unternehmer David Zülow macht deutlich, von den politischen Positionen der AfD hält er nichts.
Da ist nichts mit Annähern, da ist nichts mit Türen aufmachen, da ist nichts mit Salonfähigkeit. Aber dieses Wegducken der letzten Jahre außerhalb dieses Diskurses hat ja auch zu nichts geführt.
Nun suchen die Familienunternehmer einen neuen Weg im Umgang mit der AfD.
Jetzt geht es ums Ticket ins All. Die unendlichen Weiten mit zugleich unendlichen wirtschaftlichen Möglichkeiten. Vom Navi über die Wettervorhersage bis zu unserer Sicherheit. Ein großer Teil unseres Alltags hängt immer stärker von Daten aus dem All ab. Nur während Europa eine Zehnerkarte für den Weltraum gelöst hat, besitzen die USA sowas wie ein Dauerabo. Die Amerikaner haben dieses Jahr bislang mehr als 160 Raketen ins All geschickt. Die Europäer 5. Und auch wenn Europa in Teilen der Raumfahrtindustrie gut mitmischt, ist die Frage beim Treffen der Europäischen Weltraumorganisation ESA gerade in Bremen dennoch, wie schnell werden wir souveräner und unabhängiger im Weltraum? Annalena Borchert.
Die Technikerinnen und Techniker in Bremen bauen eine echte Europäerin. Die Ariane 6-Rakete. Zuverlässig und flexibel und das Ergebnis einer, na sagen wir mal, Unstimmigkeit mit den US-Amerikanern. Als sich Europa vor mehr als 50 Jahren entschied, eine eigene Rakete zu bauen, war das eine Trotzreaktion. Die USA hatten damals den Transport eines Satelliten ins Weltall an Bedingungen geknüpft. Das gefiel den Europäern überhaupt nicht, also selber bauen und starten. Die ESA und damit Europa zeigt seitdem, wir können Weltraum. Dieses Selbstbewusstsein spürt man auch auf der Ministerratskonferenz in Bremen. Es geht um 22 Milliarden Euro Budget für die ESA.
Wir müssen stärker werden, unabhängiger werden, autonomer werden, aber auch stärker, um gute Partner mit internationalen Partnern zu sein.
Aus Bremen soll von der ESA-Ministerratskonferenz wirklich ein starkes Signal ausgehen. Ein Signal nicht nur für Deutschland, sondern für alle ESA-Mitgliedstaaten von der Europäischen Union gemeinsam mit unseren Wertepartnern, dass mit Europa in der Raumfahrt mehr als zu rechnen ist.
Spitze ist Europa längst bei den Copernicus-Satelliten. Sie gelten als Goldstandard der Erdbeobachtung. Damit können Rettungskräfte und Wissenschaftler selbst Waldbrände aus dem All beobachten. Das Navigationssystem namens Galileo ist sogar genauer als das amerikanische GPS. Auf der anderen Seite sind die Europäer aber auch abhängig von anderen. Wenn sie hier ins All möchten, braucht es einen freien Platz bei den Amis. Aktuell gibt es quasi einen Tauschhandel. Fürs Ticket zum Mond gibt es Hightech gebaut in Europa. Eine Zusammenarbeit, die sich für beide Seiten lohnt und auch so gewünscht ist.
Wir haben mit Amerika, mit Japan, mit Indien, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und vielen anderen Ländern sehr, sehr gute Kooperationen. Die wollen wir weiter ausbauen.
Und trotzdem strebt Europa nach mehr Unabhängigkeit. Denn das moderne Leben auf der Erde ist ohne die zahlreichen Satelliten in ihrem Orbit nicht mehr denkbar. Sie liefern Daten für die Wettervorhersagen, sind nötig für Telekommunikation und selbst fürs Geld abheben. In Zeiten von hybrider Kriegsführung könnten andere Länder aber genau diese Infrastruktur stören.
Auch gerade für Deutschland ist es ganz wichtig, für Wachstum, für Wohlstand, aber noch wichtiger seit neuestem auch für die Sicherheit und die Souveränität. Die Sicherheit Deutschlands wird mit im Weltall verteidigt.
5 Milliarden Euro für 3 Jahre gibt die Raumfahrtministerin in den ESA-Topf. Aber die sollen zurück nach Deutschland fließen, hier investiert werden. Doch die Frage bleibt, ob das reicht, um im Konzert mit dem Großen eine gewichtigere Rolle zu spielen.
Über die Ziele Europas im All habe ich am Abend mit Sabine von der Recke gesprochen. Sie ist Mitglied im Vorstand des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB, der seinen Hauptsitz in Bremen hat. Die Firma baut nicht nur Satellitensysteme und Navigationsinstrumente, sondern bereitet auch Missionen zur Erforschung des Weltalls vor. Guten Abend, Frau von der Recke.
Hallo, guten Abend.
Europa, haben wir gerade gesehen, ist in Teilen gut dabei. Trotzdem, was man immer hört, Elon Musk lässt europäische Astronauten mit seiner Kapsel ins All fliegen. Mit Starlink baut er gerade ein globales Datennetz auf und die ukrainische Armee ist ohne Musks Satelliten ziemlich aufgeschmissen. Hängt unsere Sicherheit an der Laune eines US-amerikanischen Milliardärs?
Das wollen wir alle mal nicht hoffen. Also ist es tatsächlich so, ja, SpaceX ist eine Firma, die gerade sehr, sehr den Markt bestimmt in der Raumfahrt. Das ist richtig. Allerdings, also tatsächlich, die europäischen Astronauten, die fliegen eigentlich mit der NASA. Die NASA hat eben jetzt Elon Musk damit beauftragt, mit der Dragon-Kapsel diesen Transport zu übernehmen. Da gibt es aber auch noch andere Unternehmen, die das perspektivisch machen. Das ist tatsächlich in den USA immer ganz wichtig, dass die sagen, sie wollen kein Monopol, sondern sie wollen es immer im Wettbewerb haben. Mhm. Und Starlink ist natürlich ein Service, der aufgebaut wurde. Da muss man erst mal sagen, der ist wirklich gut. Nichtsdestotrotz, wir können in Europa wahnsinnig viel und wir sind auch nicht zu 100% abhängig. Das ist natürlich immer so, wenn man eine Firma hat, die ein gutes Angebot hat und ein gutes Produkt hat, dann neigt man dazu, das auch zu nutzen, aber man ist nicht abhängig.
Mhm. Aber wie abhängig sind wir denn, wenn Sie sagen, nicht zu 100%? Starlink hat etwa 5000 Satelliten im All. Wie lange bräuchte Europa, um da aufzuholen?
Na gut, also um die Anzahl der Satelliten zu erreichen, bräuchte man eben relativ lange. Aber es geht ja am Ende des Tages um die Fähigkeit, die man dadurch erreicht. Und die hat man jetzt die kann man auch ein bisschen anders erreichen. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass wir ja trotzdem miteinander kommunizieren können, ohne dass wir Starlink nutzen. Das ist ja nur eine zusätzliche Redundanz, die natürlich die es aufzuholen gilt. Europa ist da auch auf einem guten Weg, ein bisschen mit einem anderen Konzept. Eben nicht nur mit diesen niedrig fliegenden Satelliten, sondern, also IBIS-Quer heißt das Programm, von der Europäischen Kommission initiiert, sondern da geht es auch darum, aus Sicherheitsgründen, dass man das ein bisschen größer sieht, ein bisschen mehr verteilt. Nichtsdestotrotz, ja, das ist natürlich schon so, dass eine private Firma, die auch besseren Zugang zu Kapital hat, kann da natürlich auch einfach ein bisschen mehr in Vorleistung gehen. Und wir müssen uns hier ein bisschen bemühen, aber mit unseren Instrumenten können wir das trotzdem gut. Und der zweite Punkt ist ja nicht nur Starlink, sondern eben auch der Zugang zum All. Wir haben in Europa wieder einen Zugang zum All mit der Ariane-Rakete und deswegen sind wir da eben nicht mehr abhängig.
Mhm. Deutschland plant, über 3 Jahre hinweg 5 Milliarden Euro in die Raumfahrt zu investieren. Wie souverän können wir damit im Weltraum werden, wenn wir sehen, dass zum Beispiel ein Land wie Indien schon 2035 eine eigene Raumstation ins Weltall bringen will? Was können wir damit anstellen?
Also es sind tatsächlich die 5 Milliarden, die jetzt bei der ESA-Ministerratskonferenz zur Debatte stehen. Es ist darüber hinaus. Es gibt aber auch noch ein nationales Programm. Also es ist schon ein bisschen mehr. Das ist schon eine ziemlich große Zahl. Und damit kann man sowohl in der internationalen Zusammenarbeit, aber auch wirklich bei europäischen Programmen schon ganz schön viel erreichen. Also was wir halt wirklich gut können in Europa und was für uns auch wichtig ist, ist Erdbeobachtung. Da wird jetzt ganz viel entschieden. Da werden wir auch einfach Kompetenzen ausbauen, die wirklich auch für Dual-Use relevant sind. Also dass wir auch wirklich sagen können, es ist natürlich immer, es hat einen gewissen Charme bei Raumfahrt, dass man mit einem Satelliten kann man Klimadaten erheben, aber man kann eben auch sich noch andere Sachen angucken. Also bei der Frage, Indien hat natürlich auch ein eigenes Raketenprogramm und wenn man das gut nutzen kann, dann hat man natürlich ein paar mehr Möglichkeiten, wenn man einen eigenen Zugang zum All hat. Aber wie gesagt, den haben wir jetzt wieder und den werden wir auch gut nutzen und wir werden mit Indien auch einfach kooperieren und zusehen, dass wir eben genauso wie wir zur internationalen Raumstation unsere europäischen Astronauten geschickt haben, werden die bestimmt auch zur indischen Station fliegen, wenn es sie gibt und wenn sie sicher ist.
Mhm. Das eine ist die zivile Raumfahrt, der wissenschaftliche Teil. Das andere ist das Thema Verteidigung. Da hat der deutsche Verteidigungsminister längst gewarnt, man könne über einen Angriff von Satellitennetzwerken einen ganzen Staat lahmlegen. Russland und China haben ihre Fähigkeiten da rasant ausgebaut. Was braucht es für Europa, um sich im All verteidigungsfähig zu machen?
Naja, sagen wir mal so, also die Investitionssumme, die der Verteidigungsminister angekündigt hat, die hat schon Hand und Fuß. Also wir müssen da schon uns für diese Dimension, die ist eben tatsächlich jetzt nicht mehr auch nur eine Dimension, bei der man sagt, man nutzt Dinge, die im Weltraum sind, um Sachen auf der Erde miteinander zu verbinden oder eben Bilder zu machen, sondern es ist tatsächlich auch so, dass man Dinge, die dort sind, die muss man schützen. Man muss sich irgendwie auch darauf einstellen, dass genau das, was er eben angekündigt hat, man kann lahmgelegt werden. Da gibt es, auch da ist es wieder so, dass wir die Technologien in Europa eigentlich alle beherrschen. Wir müssen das jetzt halt in einem viel größeren Umfang tun. Also da auch in Konstellationen denken, viele Satelliten, die bei denen schnell Signale umspringen. Wir sind da eigentlich ganz gut aufgestellt. Es muss jetzt halt eben nur schnell gehen. Und das ist schon eine Herausforderung, der wir uns als Industrie auch stellen müssen.
Mhm. Nur noch ein kleiner Nachtrag, die Summe, die der Verteidigungsminister genannt hat, da ging es um 35 Milliarden, ne, für die Verteidigung im All. So, und es hat ja auch noch keinen Europäer je auf dem Mond gegeben. Was hätte Europa denn eigentlich davon?
Also als allererstes mal Europa oder beziehungsweise der Westen, die Menschheit sollte schon zurückkehren zum Mond. Wir sind da einmal gewesen mit der Apollo, haben irgendwie gezeigt, wir kommen dahin. Und dann, obwohl der Mond uns so nahe ist, ist der auch noch relativ unerforscht. Der Mond ist ein geostrategisches Ziel. Da sind auch zum Beispiel China, Russland, die sind da sehr transparent, dass sie sagen, da wollen wir hin, da wollen wir auch Stationen bauen, da wollen wir Menschen dauerhaft präsent haben. Deswegen glauben wir schon, dann muss das eben der Westen. Und da ist jetzt gerade Europa ja eigentlich ganz gut positioniert, um da mal eine Führungsrolle zu übernehmen, sollte da auch präsent sein. Deutschland hat, diese Regierung hat im Koalitionsvertrag angekündigt, dass man sich sehr stark auch auf den Mond fokussieren möchte. Und warum sollten wir denn nicht das Ziel haben, was auch echt ein Ansporn ist für junge Leute zu sagen, ich stürze mich auf Naturwissenschaften. Wir sagen immer, wir haben nicht genug Bewerber für die MINT-Fächer. Hm. Wenn man eine Aussicht hat, dass man sagt, ich könnte auf den Mond fliegen, ist das doch eigentlich ein ganz gutes Ziel.
Sagt Sabine von der Recke, Vorständin des Bremer Raumfahrtunternehmens OHB. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank.
Und wir waren zu Beginn der Sendung schon mal dort und schalten jetzt noch mal nach Washington. Dort sind zwei Nationalgardisten in der Nähe des Weißen Hauses angeschossen worden. Inzwischen sind sie gestorben. US-Präsident Trump ist wegen Thanksgiving nicht in Washington. Gudrun Engel, Gudrun, du bist in der Nähe des Tatorts. Hast du weitere Informationen für uns?
Ja, hier dieser Häuserblock, wo das Ganze geschehen ist, etwa 200 Meter hinter mir, wird jetzt großflächig geräumt von der Polizei. Viele Beamte sind hier, alles ist abgesperrt. Man versucht auch die Autos, die dort geparkt haben, dort rauszuleiten. Die meisten Menschen hier sind geschockt, dass das Ganze passiert ist, so nah am Weißen Haus. Also das Ganze ist ein Block hinter mir passiert, etwa zwei Blocks hinter mir befindet sich das Weiße Haus, maximal 500 Meter entfernt. Denn wir haben ja durchaus Schießereien hier in der Stadt, aber normalerweise eben nicht hier direkt im Zentrum der Stadt. Es gibt etwa 2200 Nationalgardisten im Moment in der Stadt. Seit August sind die ja hier stationiert, weil Donald Trump ja angekündigt hatte, gegen Gewalt vorzugehen. Aber in der Zeit ist eigentlich nicht viel passiert. Und er betont auch immer, wie sicher die Stadt in der Zwischenzeit geworden sei. Die beiden Nationalgardisten stammen aus West Virginia. Die Nationalgarde kommt aus verschiedenen Bundesstaaten hierher. Der Gouverneur hat zwischendurch gesagt, die beiden sind verstorben. In der Zwischenzeit hat er das zurückgenommen und hat gesagt, es ist völlig unklar, die Lage ist unübersichtlich. Über das Motiv des Täters wissen wir auch nicht, ob das ein politisches war oder ob das einfach ein geistig verwirrter Mensch war. Aber was wir wissen ist, Donald Trump hat reagiert, hat den Täter ein Tier genannt und hat um die Entsendung von 500 weiteren Nationalgardisten gebeten. Und die hat der Kriegsminister oder der Verteidigungsminister Pete Hegseth mittlerweile zugesagt.
Gudrun Engel, danke für diesen Überblick und all die Informationen. Danke nach Washington. In Hongkong ist in mehreren Hochhäusern eines Wohnkomplexes Feuer ausgebrochen. Mehrere tausend Wohnungen standen oder stehen immer noch in Flammen. Die Zahl der Toten ist immer weiter gestiegen, mittlerweile auf 36. Hunderte Menschen werden noch vermisst. Was bislang über den Großbrand im Norden der Stadt bekannt ist und was Baugerüste aus Bambus damit zu tun haben könnten, Christian Wulff und Holger Lühmann.
Es klingt wie Feuerwerk und ist tatsächlich ein Inferno. Bambus explodiert in der Hitze der Flammen, die von 7 Wohnblocks Besitz ergriffen haben. Die Anwohner sind erschüttert. Ich bin total verzweifelt. Da sind so viele Nachbarn und Freunde. Man weiß nicht, was da vor sich geht. Sehen Sie, die ganzen Wohnungen brennen aus. Und ich weiß nicht, was ich tun kann. Am Vormittag hatte alles begonnen. Eine gigantische Rauchsäule am Himmel von Hongkong. Das Feuer greift rasch um sich, bis schließlich fast der gesamte Wohnkomplex brennt. Rund 1000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Auch für sie ein absoluter Ausnahmezustand. Wegen der enormen Hitze am Brandort haben wir entschieden, die höchste Alarmstufe auszurufen. So war es uns möglich, Löschtrupps aus dem gesamten Stadtgebiet anzufordern. Die Brandursache noch unklar. Als sicher gilt jedoch, dass das Baugerüst dem Feuer schnell Nahrung gab. Wie oft üblich in Hongkong bestand es aus Bambus. Kostengünstig, an sich nicht leicht entzündlich. Brennt es aber erstmal, breiten sich die Flammen schnell aus. Jeder hat geschrien, raus hier, schnell raus hier. Ich bin Bewohnerin des Hauses, das als erstes gebrannt hat. Es ist ein richtiges Inferno, Funkenflug überall. Ich lebe selbst in einem der Gebäude. Von da aus habe ich das Feuer von Block 6 auf Block 5 überspringen sehen. Die Feuerwehr hatte ich da noch nicht bemerkt. Es ist alles so furchtbar. Zunächst konnten sich zahlreiche der fast 5000 Bewohner selbst in Sicherheit bringen. Doch dann schnitten die Flammen anderen den Weg ab. Die Feuerwehr befürchtet, dass noch sehr viele Menschen in den oberen Stockwerken eingeschlossen sind. Vor allem Ältere. Besonders große Sorgen machen uns die hohen Temperaturen im Inneren der Gebäude. Wir können die Hochhäuser so nicht betreten und erst recht keine Lösch- und Rettungsarbeiten durchführen.
conduct firefighting and rescue operation.
Später am Tag setzt die Dunkelheit ein. Fehlendes Licht erschwert Feuerwehr und Rettungsdienst die Arbeit. Die Stadtverwaltung hat inzwischen Notunterkünfte bereitgestellt. Hier können Betroffene Ruhe finden und sie erhalten Dinge des täglichen Bedarfs. Für sie und für die Rettungskräfte wird es eine herausfordernde Nacht. Mit großer Ungewissheit über das Schicksal der noch vermissten Angehörigen und Nachbarn.
It's still burning, yeah.
Es brennt immer noch. Und vielleicht wird es das auch morgen noch tun.
Tomorrow, I guess.
Inzwischen hat die Polizei drei Männer festgenommen, die im Zusammenhang mit dem Feuer stehen sollen. Unterdessen brennt es weiter im Stadtteil Taipo. Es wird eine schwierige Nacht für Hongkong.
Im Gazastreifen gilt seit knapp 7 Wochen eine Waffenruhe. Doch zur Ruhe kommt dort niemand. Gerade sorgte heftiger Regen dafür, dass das Leben in den provisorischen Zeltlagern noch beschwerlicher ist. Immer wieder gibt es Tote bei Zwischenfällen. Hamas und Israel werfen sich gegenseitig vor, dafür verantwortlich zu sein. Vom Bemühen um friedliches Miteinander zwischen Palästinensern und Israelis kann man auch im Westjordanland kaum sprechen. Dort hatten Angriffe radikaler Siedler auf Palästinenser zuletzt derart zugenommen, dass sogar der israelische Regierungschef dieses Ausmaß erstmals kritisierte. Sophie von der Tann.
Die männlichen Bewohner des Ortes Deir Jarir im Westjordanland versammeln sich bei der Moschee. Wieder soll ein junger Mann begraben werden. Überall Flaggen der palästinensischen Regierungspartei Fatah und diese Gesichter. 3 Männer wurden getötet, mit jeweils 1 Monat Abstand, am gleichen Ort, im Zusammenhang mit Siedlerangriffen am Rande des Dorfes. Heute begraben sie Bara Khairi Alimali, 20 Jahre alt. Er wurde am Sonntag getötet. Mohammed war dabei, zeigt auf die Container der neuen Siedler oben am Berg. Von dort griffen sie immer wieder an, bedrohten Dorfbewohner, sagt er. Die jungen Männer im Dorf wollten sie aufhalten, schmissen Steine. Dann ist die Armee gekommen, hat Tränengas, aber auch scharf geschossen. Es waren viele Soldaten da. Sie haben die Siedler zurückgedrängt. Wir sind auf die Hauptstraße zurück. Und plötzlich gab es einen Schuss. Baraa wurde getötet. Das israelische Militär bestätigt den Einsatz und stellt die Situation so dar. Ein Terrorist, der sich in der Umgebung aufhielt, warf Steine auf die Soldaten. Diese reagierten mit präzisem Feuer, um die Bedrohung zu neutralisieren und eliminierten den Terroristen. Mit dem Militär habe es früher keine Probleme gegeben, bis die Siedler kamen, sagen die Dorfbewohner. Israelische Menschenrechtsorganisationen verzeichnen einen massiven Anstieg von Angriffen radikaler Siedler im besetzten Westjordanland. Wie gefährlich das sein kann, zeigen diese Aufnahmen der vergangenen Wochen. Von der israelischen Regierung gibt es selten Kritik am Vorgehen der radikalen Siedler. Vor kurzem verurteilte Netanyahu die Angriffe. Es handle sich um eine Minderheit, die das Gesetz breche und gegen die man vorgehen werde. Die israelische Menschenrechtsorganisation B'Tselem hält das für ein Lippenbekenntnis. Das Ziel ist, so viel Land wie möglich zu kontrollieren und die Palästinenser zu verdrängen. Aber das kann die Regierung nicht selbst tun, auch wegen des internationalen Drucks. Deshalb sind die Siedler hilfreich, auch wenn sie eigenmächtig handeln. Und die Armee hilft ihnen oft. Die Regierung kann dann sagen, wir haben damit nichts zu tun. Wir versuchen das zu stoppen. Die jungen Menschen in Deir Jarir blicken auf eine ungewisse Zukunft. Wenn man das Haus verlässt, kann man jederzeit auf die Armee oder Siedler treffen. Angst vor Angriffen ist Alltag für viele Palästinenser im besetzten Westjordanland.
Wir sind angelangt hier bei den Kurznachrichten und die hat jetzt Julia Niharika.
Immer mehr Menschen in Deutschland fühlen sich von Stress geplagt. Das zeigt ein neuer repräsentativer Report der Techniker Krankenkasse. Demnach berichten 31% häufig gestresst zu sein. 35% erleben manchmal Stress, 26% seien selten gestresst und nur 8% nie. Als Stressursache nennen mit 61% die meisten Befragten hohe Ansprüche an sich selbst. Darauf folgen Schule, Studium oder Beruf mit 58% sowie politische und gesellschaftliche Probleme mit 53%. Betroffen sind vor allem Jüngere. Das EU-Parlament hat sich für einen besseren Schutz von Minderjährigen im Netz ausgesprochen. Es forderte die Europäische Kommission auf, Altersgrenzen für die Nutzung von Social Media festzulegen. So sollen Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren Netzwerke wie TikTok und Instagram nur mit Zustimmung der Eltern nutzen können. Für unter 13-Jährige sollen sie verboten sein. Die deutschen Handballerinnen sind erfolgreich in die Heim-WM gestartet. Die DHB-Auswahl gewann ihr Auftaktspiel gegen Island am Abend in Stuttgart klar mit 32:25. Das Team von Bundestrainer Gaugisch trifft in der Gruppenphase noch auf Uruguay und Serbien.
Jetzt gehen wir noch ins Klassikkonzert und stellen beim Blick ins Parkett fest, das klassische Publikum glänzt mit Lebenserfahrung. Was zu der Annahme führen könnte, die Jüngeren ignorieren Streicher und Pianisten, weil ihnen diese Musik als mittelmäßig verstaubt erscheint. Doch es kommt offensichtlich auf die Präsentation des Sounds an. Louis Philippson ist nicht nur auf Konzertpodien ein Virtuose, sondern auch in den sozialen Netzwerken einer, der für seine Auftritte stürmisch beklatscht wird. David Kirchgessner über einen jungen Pianisten, der das Publikum weitet.
Klassischer Pianist und Star auf Social Media. Louis Philippson hat eine Mission.
Klassik für alle verfügbar zu machen und für alle ehrlich und menschlich darzustellen.
Oh mein Gott, wie cool!
Niccolò Paganini wurde Teufelsgeiger genannt, weil er seine Seele anscheinend an den Teufel verkauft hat. War zum Glück 8 Jahre Ministrant.
An mich kommt der Teufel nicht ran.
Mit kurzen Clips erreicht der 22-Jährige ein Millionenpublikum und holt seine Fans so in den Konzertsaal.
Ich sehe auch jedes Mal meine Insta-Nachrichten, erstmal vor jedem Konzert. Was müssen wir denn anziehen? Was ist der Dresscode? Und ist das dann auch so mit dem Handy? Und wir dürfen ja kein Handy mit reinnehmen in den Saal. Oder ich weiß nicht was. Ich bin so, oh Gott, Leute, nein, eben nicht. Und das mache ich ein bisschen anders als auch die klassischen Konzerte, mit denen ich aufgewachsen bin.
Louis Philippson, aufgewachsen in Mülheim an der Ruhr, hat früh angefangen mit der Musik. Mit 4 Jahren der erste Klavierunterricht, mit 8 geht er an die Musikhochschule. Abitur macht er mit 16, studiert Klavier und Wirtschaft parallel und wird eher zufällig auf Social Media zur Marke.
Manchmal sehe ich halt selbst auf Social Media irgendwelche Memes oder sowas, die halt einen Bezug zur klassischen Musik haben, die ich dann einfach erklären will.
Die unterschiedlichen Anschläge, in denen man verschiedene Komponisten spielen muss.
Für Chopin zum Beispiel braucht man einen Schneebesen.
Wie man merkt, Chopin hat einen sehr weichen Anschlag.
Wer den nicht unbedingt hat, ist Beethoven.
Vor allem zu frühen Zeiten.
Nein.
Klassik mit Augenzwinkern und Talent. Louis Philippsons Art begeistert das Publikum im Konzertsaal und seine 1,3 Millionen Follower auf Social Media.
Ihr habt mich gefragt, ob ich dieses Stück spielen kann.
Das ist das schwerste Klavierstück der Welt. Mein Ego sagt mir, ich lerne das heute und spiele das dann morgen vom ausverkauften Prinzregententheater.
Ja, ich habe echt ein Ego-Problem.
Ich liebe Challenges in jeder Form.
Es fängt ja völlig okay an.
Immer komplizierter.
Was zur Hölle?
Der Anfang ist echt einfach.
Direkt danach fängt aber der Horror an, weil es bleibt nicht bei der Oktave hier, sondern man muss so...
Vielleicht muss man sich manchmal hinsetzen und dann ein paar Stunden, Tage dran üben.
Ich höre jetzt auf, es reicht.
Ich präsentiere La Campanella.
Das ist mir genauso wichtig, eigentlich zu zeigen, dass ganz schön viel möglich ist, wenn man sich einfach auf das Instrument fokussiert.
Gerade gab es für Louis Philippson den renommierten Opus Classic Preis. Kein Grund, sich auszuruhen. Mit Streicherensemble und neuem Album tourt er durch Deutschland. Live spielen statt per Handyvideo, für den Musiker jedes Mal besonders.
Aber ich weiß, ich habe jetzt nur eine Chance und ich gebe jetzt mein Bestes und ich habe Spaß dabei.
So geht Klassik für alle.
So, und wir haben noch einen Mann mit großem Einfluss, wenn es nämlich um die Frage geht, welche Klamotten müssen wir für morgen rauslegen? Carsten, du bist gemeint.
Das hier wäre, glaube ich, zu kalt für draußen, obwohl es wird langsam milder, vor allem im Nordwesten unseres Landes, denn Tiefdruckgebiete übernehmen wieder die Regie beim Wetter. Diese kältere Luft, die wir jetzt gefühlt 7 Tage bei uns hatten, die zieht sich zurück in den Norden Europas und dieses große atlantische Tief bringt aus Südwesten die mildere Luft, aber Vor allem in den Westen und in den Norden Deutschlands, im Südosten bleibt es noch länger kälter. Und die Wolken, die von diesem Tief gesteuert werden, die erreichen uns heute Nacht schon im Nordwesten, übrigens am Alpenrand und im Erzgebirge die letzten Flocken. Dann klart es hier auf, stellenweise bildet sich Nebel, tagsüber dort ziemlich sonniges Wetter. Ansonsten im Norden, da setzt der Regen ein und der arbeitet sich langsam im Verlauf des Tages bis zur Mitte unseres Landes voran. Die Temperaturen in dieser kommenden Nacht noch einmal verbreitet frostig. Tagsüber wird es dann vor allem im Nordwesten schon deutlich milder mit Temperaturen bis zu 6 oder 7 Grad. In Bayern hingegen bleibt es noch kalt, 0 bis minus 1 Grad. Die weiteren Aussichten: am Freitag folgen viele Wolken mit Regen, im Süden örtlich Glättegefahr. Der Samstag geht mild weiter mit Temperaturen bis zu 11 Grad. Weniger Regen, dafür ein paar Sonnenstrahlen.
Mild, aber eine Übergangsjacke reicht, glaube ich, auch nicht aus. Muss ein bisschen dicker sein. Vielen Dank, Carsten Schwanke. Dankeschön. Wir sind durch für heute und geben jetzt gerne weiter an Sandra Maischberger und ihre Gäste.
Ja, und Thema im Talk ist unter anderem der Streit um die Rentenreform.
Wir sind natürlich morgen wieder da und sagen jetzt erstmal Tschüss.
Tschüss.